Ganz herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge. Das stimmt nicht ganz, denn wir in der Aufnahme haben uns jetzt schon mehrfach mit dieser ersten Folge beschäftigt, die den Titel trägt, warum gibt es Bellbooks und warum einen Podcast? Und wir hoffen, dass heute die Technik auch mitspielt und wir erfolgreich diese erste Folge abschließen können. Ich würde mal anfangen, mich vorzustellen. Und zwar bin ich Celia Beckmann. Ich bin Tochter von Florian Beckmann, mein zweiter Host sozusagen, der sich hier gleich ebenfalls vorstellen wird. Ich habe meinen Master in internationaler Sicherheit kürzlich abgeschlossen und seit Jahren immer wieder zusammen mit meinem Bruder oder auch alleine in verschiedenen Billbox-Projekten mitgewirkt, sei es zum Beispiel an Messeständen, beim Halten von Präsentationen, in Schulungen oder auch mit einem eigenen Projekt Billbox Leaf. Da werden wir bestimmt nochmal in einer der anderen Folgen drauf eingehen. Genau, und wir hatten uns überlegt im Team, dass es super wäre, einen Podcast als anderes Format mal auszuprobieren. Und wir schauen uns mal an, wie das so wird und ob ihr Zuhörer und Zuhörerinnen das auch so cool findet wie wir. Dann würde ich einmal das Wort übergeben an dich. Florian, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Florian Beckmann, habe vor fast einem Vierteljahrhundert mich das erste Mal selbstständig gemacht in meinem Leben. Mit der Vision, kaufmännische Prozesse, Buchhaltung zu erleichtern, ein unternehmerisches Netzwerk zu bauen. Und daraus entstand eben unter anderem die Billbox als eine Plattform, um so langweilige Dinge wie Debitoren und Kreditoren digital zu transformieren. Und die sind natürlich gar nicht, ich finde die natürlich gar nicht langweilig, aber auf die meisten Menschen wirkt das, wenn sie so Buchhaltung, Bank, Belege hören, Steuern und Jing wirkt das erstmal sehr langweilig. Ja, und das, mich fasziniert das Thema nach wie vor und wird natürlich jetzt sehr gechallenged durch erstens eure Generation und durch Themen KI, wie kann man das noch weiter vereinfachen? Also damit beschäftigen wir uns. Ja, und ich finde das genauso spannend, dass wir uns jetzt erstens als Billboxer, zweitens aber auch als Familienangehörige einer ganz unterschiedlichen Generation und auch noch als Vater und Tochter mit diesen Themen befassen werden. Freue ich mich super drauf.
Wenn du jetzt KI ansprichst, dann ist natürlich der Podcast auch ein interessantes Format, das ja jetzt irgendwie wieder total Zulauf gefunden hat in den letzten Jahren. Und vielleicht hat das ja auch irgendwie was damit zu tun, dass irgendwie auch die junge Generation nach sozusagen nicht alten Wegen, aber vielleicht ähnlichen Wegen wie die ihr schon einmal gegangen seid, sucht, um sich vielleicht auch mehr in der Tiefe mit Bereichen oder Themen oder genau Formaten auseinanderzusetzen. Und von daher denke ich, dass dieser Podcast auch eine gute Chance sein wird für verschiedene Interessenten und natürlich auch bestehende Kunden und Kundinnen in der Billbox, sich die Billbox an sich, aber natürlich auch die Billbox als Firma und als Familienunternehmen noch einmal aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird und was für Feedback wir bekommen werden. Ich hatte dir diese Frage beim letzten Mal schon gestellt, das wissen aber jetzt natürlich unsere Zuhörerinnen nicht. Hörst du denn selber auch manchmal Podcasts?
Wirklich total selten. Meistens habe ich gar nicht so lange entspannte Zeitscheiben, bisher habe ich mir die Zeit selten genommen, einem Format so tief und so lange zuzuhören. Also ich bin da relativ Newbie. Ich habe in meinem ganzen Leben ein komplettes Hörbuch erst gehört. Das war eigentlich eine sensationelle Erfahrung. Und wenig, also ganze Podcasts oder Podcast-Serien noch überhaupt nicht.
Was war das denn für ein Hörbuch, was du dann zu Ende hören konntest?
Oh, das war The Dark Side of the Moon, beziehungsweise Die dunkle Seite des Mondes von Martin Sutter. Und das habe ich wirklich auf einer langen Autofahrt fast komplett gehört. Und dann, interessanterweise, an dem Ort, wo ich ankam, brannte ein Kamin und es gab eine Bibliothek. Und ich habe dann die letzten 20 Seiten dort abends von dem Buch zu Ende gelesen. Also das war eine für mich bahnbrechende multimediale Erfahrung.
Okay, spannend. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir hoffen können, dass es so faszinierte Zuhörerinnen gibt, dass sie sich dann irgendwie auf 7-8-stündigen Autofahrten mit unserem Podcast auseinandersetzen und es dann irgendwie noch abends am Kaminfeuer zärtlich hören. Das wäre natürlich sehr schön, aber wir können ja auch, ja, vielleicht bleiben wir für unseren Podcast erstmal realistisch und sagen, wir fokussieren uns darauf, dass die Zuhörerinnen 20 oder 30 Minuten unsere Stimme folgen können und unserem Gespräch. Ja, aber ich muss sagen, ich meinerseits finde Podcasts super spannend und super cool. Also ich höre in meiner Freizeit sehr viel verschiedene Formate von der Zeit, aber auch True Crime Podcast-Formate. Also ja, ich finde es eben, ich glaube, es erinnert mich wahrscheinlich auch ein bisschen an meine Kindheit. Ich habe mit meinem Bruder früher super viel CDs und Hörspiele gehört und da sind Podcasts irgendwie ganz willkommen. Und eine ganz gute Abwechslung zu irgendwie normalen Musik hören auf Spotify, Radio oder eben sonst die Zeitung übers Handy zu lesen. Also ich finde auf jeden Fall, das Zuhören, es kommt wieder. Und ich finde schön, dass wir das eben jetzt auch für die Billbox nutzen. Ich denke, wir können eigentlich auch direkt weitermachen mit der Thematik von heute. Jetzt neben dem, warum machen wir überhaupt einen Podcast? Das haben wir jetzt schon ein kleines bisschen angerissen. Und zwar wäre ja das Thema von heute so ein bisschen, wie kam es überhaupt zur Billbox an sich? Es hieß ja auch nicht immer die Billbox, beziehungsweise du hattest ja verschiedene Firmen, die dann auch irgendwann zu der Billbox geführt haben. Und wenn du magst, wäre es toll, wenn du uns vielleicht einmal ganz kurz so einen Überblick gibst über die letzten wahrscheinlich 25 Jahre und wie es überhaupt auch davor in den 90er Jahren für dich zu der Gründung von diesen verschiedenen Unternehmen gekommen ist.
Da wird mir natürlich dann erschreckend bewusst, wie unfassbar alt ich schon bin. Aber das Ganze fing tatsächlich an. Ich denke, dass, also ganz früh fing das natürlich an, dass wir, ja, du auch, dann letztendlich aus einer doch sehr unternehmerisch geprägten Familie kamen. Wir haben ja früher ganz lange, 7 Generationen Bier gebraut in Solingen, in Deutschland. Und da gab es immer schon so einen, ja, ich glaube, so einen unternehmerischen Geist. Das ist, glaube ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob das erblich ist oder Gewohnheit. Ich hatte dann während des Studiums mich natürlich sehr oder mit Betriebswirtschaft beschäftigt und habe dann, ich würde heute sagen, ich glaube, das Glück gehabt. Ich habe in St. Gallen studiert und musste damals mindestens 6 Monate gearbeitet haben. Und ich bin nach der Schule und Militär direkt an die Uni, also hatte nichts Vernünftiges gelernt, außer Bundeswehr. Und bin dann tatsächlich in Venezuela gelandet. Das war erstens toll und zweitens bei einer Beratungs- und Steuerberatungsfirma. Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung bei KPMG, kein Geheimnis. Und das hat mir einerseits sehr viel Spaß gemacht und andererseits auch so ein bisschen das Thema Buchhaltung für mich so entzaubert. Und ich habe eigentlich immer schon gedacht, Mensch, das müsste doch einfacher gehen. Und dann gab es so einen Kontakt damals zu einem großen Automobilunternehmen, die hatten eine ganz, ganz, also ich glaube sogar eine der teuersten Installationen von SAP und da gab es auch so die Frage, Mensch, das ist ja alles schon automatisch und da entstand irgendwie so der Wunsch, so die unsichtbaren kaufmännischen Prozesse von Firmen doch irgendwie so cool zu organisieren, dass man da Netzwerkeffekte, dass man da Automatisierung, das war schon relativ früh, dass man da irgendwie diese ganzen Abhängigkeiten von Menschen und Software und sowas möglichst wegbekam. Und dann gab es natürlich den Wunsch, so ein unternehmerisches Netzwerk irgendwie zu fördern und wollte dann also diese ganzen Unternehmerinnen und Unternehmer beraten. Und dann war das also lange sehr stark, habe ich mich dann eigentlich mit dieser Beratung beschäftigt und darüber entstand im Grunde so eine Plattform oder Software, oder wie man das auch bezeichnen will, was die heute Billbox heißt. Und so war eigentlich diese ganze Werdungsgeschichte. Und jetzt kümmern wir uns eigentlich nur noch darum, diese kaufmännischen Prozesse für alle möglichen Branchen, in allen möglichen Ländern, für sehr kleine Firmen und aber auch für sehr große Firmen und alles dazwischen zu optimieren.
Hey, möchtest du vielleicht noch einmal ganz kurz ein bisschen genauer auf diese letzten 25 Jahre blicken? Oder ich fände es auf jeden Fall ganz schön, wenn wir noch mal ein bisschen mehr verstehen könnten, wie es irgendwie von eigentlich einer Hotellerie- und Restaurantbranchenorientierung zu dieser Realisierung kam, von wegen, also Billbox ist ja eigentlich für jedes Unternehmen, jetzt egal wie groß, egal wie viele Mitarbeitende, egal was für Themenbereiche, eigentlich immer super sinnvoll. Also vielleicht könntest du noch einmal sozusagen diese Entwicklung ein bisschen schildern.
Ja, das kam, glaube ich, wirklich aus dieser Geschichte damals, diesen Erfahrungen unter anderem bei Porsche und SAP und wie cool das alles war mit dieser Automatisierung. Und dann hatte ich natürlich irgendwie so diese Bierbrauerei und dann lag es irgendwie auf der Hand zu sagen, okay, also ich sage das jetzt etwas salopper, wenn ich sage, die tollen, super Konzerne hatten angeblich schon sowas. Und dann dachte ich, ach Mensch, dann fangen wir doch mit den Branchen an, von denen vermeintlich das nicht alles so gut organisiert ist. Und das war eben damals so, Hospitality oder Hotellerie-Gastronomie waren so wirklich um die Jahrtausendwende, waren das so die ersten Branchen. Und ich dachte dann ein paar Jahre, dass es auch wirklich nur für diese Branchen irgendwie Sinn macht, weil alle anderen das ja angeblich hatten. Und dann kam das im Grunde durch einen erneuten Kontakt mit Menschen, bei denen ich damals das lernen durfte, die dann sagten, ja, das stimmte gar nicht so, automatisch war das alles gar nicht mit unserem Warenwirtschafts- und super mit diesen Konzernlösungen. Und dann kam eigentlich die Erkenntnis, dass sogar diese Hotellerie und Gastronomie eigentlich sogar weniger komplex sind, weil sie zum Beispiel eigentlich fast nur Komplexität in den Lieferanten- und Kreditorenbeziehungen haben und gar nicht unbedingt so in den Debitorenbeziehungen, weil sie eben doch sehr häufig gar nicht solche, wie jetzt viele Unternehmen, Rechnungen stellen und dann gucken, ob die auch bezahlt sind, sondern das läuft ja schon seit vielen Jahren eher so bei Hotels zum Beispiel so, dass die Gäste über Kreditkarten buchen und zahlen und da findet eigentlich gar nicht so ein Rechnungsverkehr statt. Das findet aber bei vielen anderen Unternehmen eben doch statt. Und das heißt, da war sogar mehr Komplexität, die wir lösen können in anderen Branchen, als jetzt nur in denen wir eigentlich damals angetreten sind. Und uns interessiert einfach diese Lösung von Komplexität. Und das können wir eben, oder wir glauben, dass wir das mit Pillbox umso besser abbilden können, je komplizierter, schwieriger, internationaler, verrückter eigentlich je heterogener so diese ganze kaufmännische Welt dieser Mandanten ist. Und so hat sich das ergeben, dass dann eben gar nicht die Wertschöpfung jetzt in einer bestimmten Branche lag, sondern in der vollständigen Digitalisierung eines bestimmten Prozesses.
Dann hätte ich jetzt wohl doch noch eine Frage. Und zwar ist die Billbox ja aus, würde ich sagen, sozusagen der Schweiz, Deutschland, Tschechien und so weiter eben tätig. Könntest du vor allem mal auf diese Deutschland- und Schweiz-Dynamik eingehen?
Also der hat natürlich auch viele, viele Facetten. Also wie man ja unschwer hört, bin ich Deutscher. Ich bin aber auch grundsätzlich mal, glaube ich, europäisch geprägt. Und für mich persönlich, das mögen jetzt die Schweizer nicht ganz so gerne hören, gehört die Schweiz zu Europa und Europa zur Schweiz. Ob das jetzt EU ist oder nicht, das ist wirklich dahingestellt. Also das ist grundsätzlich, für mich macht das nicht so einen großen Unterschied, solange das irgendwie einen europäischen Kontext hat. Es sind auch unterschiedliche Firmen, die in der Schweiz und in Deutschland tätig sind. Natürlich unterscheiden wir da schon zwischen diesen Märkten. Aber grundsätzlich sind wir mit den ersten damals internationalen Kunden und dann auch mit den ersten schweizerischen Mandanten haben wir im Grunde unser Headquarter dann in Zürich damals aufgebaut und sind ja mittlerweile in einer ganzen Reihe Länder tätig. Aber die Länder vertragen sich da, glaube ich, grundsätzlich sehr gut und die kaufmännischen Prozesse sind doch sehr, sehr ähnlich. Die sind gar nicht so abhängig von Ländern oder Branchen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst mit deiner Frage. Oder welche Unterschiede und Zusammenhänge zwischen Schweiz und Deutschland meinst du?
Ich glaube, ich hatte gar nicht so was Bestimmtes im Sinn. Ich habe vielleicht auch ein bisschen an diesen Sicherheitsgedanken oder das hatte ich so ein bisschen vielleicht auch im Kopf von wegen, ja, wir möchten eben zum Beispiel unsere Daten europäisch irgendwie sichern, die Schweiz irgendwie als sicheres Land, Deutschland und so weiter eben. Also warum ist überhaupt diese Idee von Herkunft wichtig für Billbox?
Ah, ja, das ist natürlich ein wirklich Lieblingsthema. Also erstens, es gibt da wirklich juristische oder gesetzlich, also gesetzliche Gründe, weil natürlich zum Beispiel sagt, also ganz kurz, ohne jetzt alle zu langweilen, sagt natürlich, die EU hat bestimmte Meinungen zu, wo Daten gehalten werden sollen, die ich persönlich total unterstütze. Das Gleiche hat die Schweiz auch. Ein Teil dieser Daten, die die Billbox da verarbeitet, also die Billbox ist auch ein Teil der Buchhaltung ihrer Mandanten. Und das, dann gibt es eben, haben die Länder und auch die Wirtschaftsräume bestimmte Vorstellungen, wo diese Daten liegen sollten. Und das unterstütze ich ausdrücklich und finde ich absolut gut. Und so ist eben die Schweiz nicht Mitglied der EU und auch nicht Mitglied des EWR und bevorzugt oder sagt grundsätzlich, hört mal, Buchhaltungsdaten sollen doch bitte mal in meinem Land liegen. Das Gleiche macht eben die EU oder Deutschland auch und sagt, hört mal, also so Buchhaltungsdaten, die möchten wir ehrlich gesagt, da möchten wir wissen, wo die liegen. Und zusätzlich neben diesen gesetzlichen, formellen Anforderungen bin ich auch ganz persönlich ein Fan von dem, was jetzt gerade glücklicherweise Mode wird und auch eine größere Aufmerksamkeit genießt in den letzten Monaten, ist auch die digitale Autonomie Europas. Und da schreibe ich ganz ausdrücklich, da bin ich ein großer Fan davon, dass Europa sich bewusst ist darüber, wie die digitalen Spielregeln sind, wo die Datenhaltung ist, wie die Abhängigkeiten sind und wer vielleicht auch welche Daten für was nutzt. Und gerade wenn wir so über sehr sensible Daten, Einkauf, Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Banken und sowas sprechen, bin ich totaler Fan davon, dass die Klienten ganz genau wissen, wo ihre Daten sind und die auch entsprechend geschützt und verteidigt werden. Das ist mal etwas klar oder polarisierender zu sagen.
Jetzt sind wir eigentlich schon sehr in der Gegenwart beziehungsweise fast schon in der Zukunft angekommen mit diesen Fragestellungen. Digitalisierung, wie ist die Zukunft dort? Wer hat eigentlich Anrecht auf meine Daten oder die Daten meiner Firma? Ich würde ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen oder vielleicht nochmal das größere Ganze anschauen und zum Abschluss fragen, was hat sich denn verändert für die Billbox an sich als Unternehmen, für dich als Unternehmer innerhalb der Billbox und vielleicht auch aus deiner Perspektive für Kunden und Kundinnen, die sich mit diesem mit Digitalisierung beschäftigen und digitaler werden wollen. Denn ich glaube, wir haben das ja beide schon sehr oft mitbekommen auf Messen, generell diese Aussage von wegen, also wir sind ja schon super digital. Da hattest du ja auch eben schon mal kurz, bist du schon mal ganz kurz drauf eingegangen, von wegen, dass verschiedene Branchen eben schon anfänglich in den 2000ern behauptet haben, hätten von wegen diese Digitalisierung, da haben wir unsere Tools für, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und diese allgemeine Aussage, wir sind schon ganz digital und das mit der Billbox, das brauchen wir alles nicht, das haben wir alles schon. Wie hat sich denn Digitalisierung wirklich verändert und wie hat sich vielleicht auch deine Herangehensweise verändert und die Herangehensweise der Billbox?
Ich erlebe das jetzt im Rückblick so der letzten Jahre, dass es immer ein evolutionärer Prozess ist. Das heißt, ich sage das jetzt salopp, ich fühle mich wie immer am Anfang einer neuen Welle der Digitalisierung. Wir merken jetzt, dass es schon insgesamt erstens das Expertentum zunimmt und dass die verschiedenen Disziplinen verschmelzen. Was heißt das? Wenn man vor 10 Jahren nur gesagt hat, was will ich will Kosten senken, oder man hat auch teilweise gesagt, ich will digitalisieren, wo man gar nicht so richtig gefragt hat, warum denn eigentlich Kosten senken, dann hat man oft festgestellt, dass man die Kosten nur scheinbar gesenkt hat. Inzwischen rücken dann auf andere Themen. Wir brauchen eigentlich durchgängige Datenmodelle. Man braucht eigentlich kollaborative Workflows. Man hat eben so Fremdwörter oder Schlagwörter wie Interoperabilität der Systeme. Man hat eine FIBU, eine Buchhaltung, man hat irgendwie Zahlungsverkehr, man hat Business Intelligence, man hat ERP, Warenwirtschaftssysteme. Man hat verschiedene Dinge, die nicht immer dasselbe System haben. Und selbst wenn es ein Logo drüber hat, hat man eigentlich ganz unterschiedliche Formate und Dinge. Und das wächst zusammen. Und das wächst jetzt nicht zusammen, indem es immer über Schnittstellen oder welche Software spricht mit welcher Software, sondern ich glaube, es kommt, und das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass es mehr und mehr Prozessdenken gibt bei Managern, Unternehmern, Verantwortlichen in Firmen, die einfach sagen, halt, ich will eigentlich nicht immer wieder irgendwie Softwaren einführen und dann gucken und hinterher nach einem Jahr überlegen, was kann ich jetzt noch restdigitalisieren, sondern dass man sagt, hey, ich habe hier einen Prozess, den definiere ich erstmal, wie wäre der denn richtig gut, egal ob der analog ist oder digital, und den übersetzt man dann in eine ganz digitale Welt. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich sehr stark vermehrt und verbessert hat. Und da hoffe ich drauf, dass das passiert und ich spüre das sehr stark.
Dann würde ich sagen, können wir damit vielleicht abschließen, dass wir sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir freuen uns vielleicht auch darauf, noch ein bisschen mehr von diesen Themen kennenzulernen, von wegen, warum ist Billbox eigentlich heute so, wie es ist und was hat sich auch verbessert über die letzten 10, 20 Jahre, womit können wir arbeiten, worauf können wir aufbauen, wie hat sich eben dieses Prozessdenken weiterentwickelt. Und ja, dann danke dir für deine Zeit und bis zur nächsten Folge.